Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, vorgestern im Seniorennachmittag, da wurde nach der Bedeutung des Gründonnerstags gefragt. Und ich nehme das als Anlass, so am Anfang ein bisschen was zu Gründonnerstag und auch zum Karfreitag zu sagen. Gründonnerstag, da denken die Christen an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, das ursprüngliche Passamahl. Und Jesus gab diesem Mahl dann die Bedeutung des heiligen Abendmahls, das wir auch immer wieder nun feiern. Gründonnerstag, was soll nun das Grün bei dem Ganzen? Aber ich habe da nochmal nachgeschlagen, es gibt tatsächlich zwei Erklärungen. Die eine Erklärung, das Grün könnte sogar stimmen, denn wahrscheinlich war im Mittelalter die liturgische Farbe am Karfreitag bei den Priestern, dass sie ein grünen Umhang trugen. Ist eine Möglichkeit, das zu erklären, aber die wahrscheinliche ist eben, in unserer althochdeutschen Sprache gibt es das Wort greinen. Kennt ihr das? Greinen, weinen, ne? Ein Greindonnerstag, also da weint man, da ist man traurig an diesem Donnerstag. Das ist so die andere Erklärung. Aber die Hauptsache ist eben das Abendmahl, daran erinnert man sich. Und eben, okay, das ist dann das Wort eben wahrscheinlich für weinen. Karfreitag, ich denke, das ist den meisten Menschen klar, da geht es um die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich die Frage, was bedeutet Karfreitag? Auch das hat wieder mit der Sprachforschung zu tun. Im Althochdeutschen heißt das Wort Kar Kummer. Ja, also ein Kummerfreitag ist heute. Ein Kummerfreitag. Ja, aber das soll so als Einleitung dann reichen. Heute geht es Karfreitag um die Kreuzigung Jesu, aber das Abendmahl werden wir auch noch nachher miteinander feiern. Ich möchte mit euch heute einige Personen anschauen, die bei der Kreuzigung Jesu anwesend waren. Nicht alle, aber so einige, für die so eine Sache so ganz typisch ist. Da werden zunächst einmal die Ratsmitglieder genannt. Ich beziehe mich also auf die Lesung auch, die ich vorhin gegeben habe. Da heißt es, die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Das ist so eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die am Kreuze stand. Der jüdische Rat, das war die oberste Behörde des Judentums und die wachten auch über die Religionsausübung. Die hatten also weltliche und auch religiöse Macht, kann man sagen. Sie hielten Jesus für einen Unruhestifter und Gotteslästerer. Jesus hat am heiligen Sabbat Kranke geheilt. Das war in ihren Augen verkehrt. Jesus hat Sünden vergeben. Das war in ihren Augen eine Anmaßung. Und dann hat Jesus sich als Menschensohn, als Gottessohn, als König Israels bezeichnet. Und das sahen sie als einen klaren Fall von Gotteslästerung an. Nach ihrem Verständnis stand darauf die Todesstrafe. Und außerdem würde man einen Unruhestifter loswerden, der so anscheinend auch Unruhe brachte, dass irgendwann die römischen Soldaten einschreiten müssten. Sie haben dann ganz geschickt, diplomatisch taktiert mit Pontius Pilatus, dem römischen Prokurator. Sie haben taktiert mit König Herodes. Sie haben das Volk manipuliert. Ihr Ziel haben sie erreicht. Jesus musste am Kreuz sterben. Und nun standen sie selber am Kreuz. Sie hatten Jesus wegen Gotteslästerung angeklagt. Und nun lästerten sie selber, was das Zeug hielt. Andern hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Mit anderen Worten, in anderen Evangelien heißt es dann, steig herab vom Kreuz. Das heißt es ja eigentlich, hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Für Jesus musste das auch eine Versuchung gewesen sein, denn er hätte es machen können. Er sagte auch an einer Stelle dann im anderen Evangelium am Kreuz, jederzeit könnte Gott mir 10.000 Engel schicken und ich würde vom Kreuz abgenommen und würde überleben. Aber Jesus blieb am Kreuz aus eigener Entscheidung, aus eigenem Willen, weil er es für die Menschheit tat, um dort zu sterben für die Sünde der Welt. Und so blieb er am Kreuz, ging den Weg der Passion auch bis zum Schluss. Das waren die Ratsmitglieder. Dann standen die Soldaten in der Nähe des Kreuzes. Da heißt es, auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, dies ist der König der Juden. Es war ein Hinrichtungskommando unter der Leitung eines Offiziers. Und jede Kreuzigung war auch eine Demonstration der Macht des römischen Imperiums. Die mussten natürlich immer wieder zeigen, dass sie die Herren im Lande sind. Gekreuzigt wurden entflohene Sklaven, Räuber, Mörder, Aufrührer. Der Job war bestimmt nicht angenehm. Das Volk lief bei jeder Kreuzigung in großen Scharen zusammen. Schaulustige, aber das gibt's ja heute auch noch, Schaulustige, auch bei Autounfällen und. Was stehen die Leute da und gucken, ne? Die kamen in großen Scharen zusammen. Da wusste man nie, was passieren würde. Dann das Leiden der Gekreuzigten, da muss man schon hart sein. Sie hatten deshalb auch Wein dabei. In den meisten Bibeln steht Essig, aber nach den ganzen Auslegungen, die ich gelesen habe, ist damit gemeint ein billiger, saurer Wein. Nicht? Den hatten die also in Massen immer dabei, gerade bei so einer Hinrichtung, dann haben die dann einen getrunken, ne? Dann kann man besser sozusagen vergessen oder wie auch immer oder stumpft ab. Und sie reichten sogar Jesus etwas von diesem Wein. Aber auch sie lästerten. Hilf dir selbst, du bist doch der König der Juden. Ja, und dann zwei Verbrecher, die hingen rechts und links neben Jesus. Da heißt es, einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Ja, an diesem dunklen Freitag wurden drei Männer gekreuzigt, Jesus und zwei Verbrecher. Todesstrafe, das ist schon schlimm genug. Eine Kreuzigung aber war der Gipfel der Brutalität. Da hing man halbnackt in der prallen Sonne an einem Kreuz und man starb ganz langsam. In so einer Situation sollte man eigentlich in sich gehen und sich vorbereiten, Gott zu begegnen. Aber dieser todgeweihte eine Mann, er lästerte noch, er schimpfte noch. Du bist doch der Christus, dann hilf dir und uns. Das sind also die drei Gruppen, die ich so heute betone. Dass einmal die Ratsmitglieder, die Soldaten und dann auch der eine Mann am Kreuz, dass sie alle fleißig lästerten. Und jedes Mal kam so ein Spruch, hilf dir selbst. Das ist mir beim Vorbereiten der Predigt zum ersten Mal so aufgegangen. Hilf dir selbst. Dreimal wird das zu Jesus gesagt. Hilf dir selbst. Und da wurde ich erinnert an so einen Spruch, den es bei uns in Deutschland gibt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie findet ihr den Spruch? Ich finde ihn blöd, muss ich ehrlich sagen. Nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ist so ein Spruch. Natürlich sollen wir auch immer wieder versuchen, unser Leben selber in den Griff zu bekommen. Wir sollen uns natürlich Mühe geben, unser Leben zu leben und zu gestalten, natürlich. Aber was ist, wenn wir dann alt und schwach werden? Was ist, wenn wir Krebs bekommen? Was ist, wenn wir im Leben scheitern? Was ist, wenn wir im Dunkel einer Depression versinken? Hilf dir selbst? Ich glaube, das klappt dann nicht, ne? Hilf dir selbst, das klappt nicht immer. Manchmal brauchen wir Hilfe von außen, von helfenden Menschen, Hilfe auch von Gott. Hilf dir selbst, so wurde Jesus damals dreifach am Kreuz verspottet. Dabei hat Jesus doch ganz bewusst und freiwillig auf seine göttliche Macht und Hoheit verzichtet. Jesus wurde schwach und hilflos um unseretwillen. Er nahm am Kreuz alle Leiden und alle Schuld der Welt auf sich. Ja, und wie ist es heute? Die Menschen, viele Menschen spotten auch heute noch. Sie brauchen keinen Gott. Sie wollen keinen Erlöser. Sie helfen sich selbst, solange es gut geht. Und wenn es schlecht geht, dann schimpfen und fluchen sie. Ich denke, das sind vielleicht doch relativ wenige, aber es gibt Menschen, nicht, die bis zum Tode dann gottlos leben und sagen, sie brauchen keinen Erlöser. Ne? Sie helfen sich selbst. Die Mehrheit der Menschen ist wahrscheinlich eher gleichgültig. Ich überlege manchmal so, in Reinhardshagen wohnen circa 4.500 Menschen, so steht es jedenfalls auf der Internetseite reinhardshagen.de, also die neuesten Zahlen, etwa 4.500 Leute wohnen hier in Reinhardshagen. Wir haben vier Gemeinden, zwei evangelische Kirchen, eine katholische Kirche, eine baptistische Gemeinde, vier christliche Gemeinden, 4.500 Menschen. Wie viele Menschen gehen wohl heute zum Gottesdienst, zusammengezählt in den vier Gemeinden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn es 100 sind zusammen, ist das schon realistisch. Ne? Das heißt, 4.400 gehen nicht zum Gottesdienst. Davon sind natürlich etliche, vielleicht auch ganz kleine Kinder oder eben auch ältere Menschen, kranke Menschen, die nicht mehr das Haus verlassen können. Aber es könnten die Kirchen voll sein. Alle vier Kirchen könnten richtig voll sein. Und das wäre doch schön, oder? Also ich bete auch nicht nur für unsere Gemeinde, ich bete auch für die anderen Kirchen. Wie schön wäre das, wenn alle vier Gemeinden so richtig voll wären, oder? Ne, das wäre doch super. Ja, was können wir da tun? Wir überlegen ja immer wieder. Gebet ist sicherlich ganz entscheidend, dass wir dafür beten, dass wir gute Angebote machen, dass wir wieder neuen Mut gewinnen zum Einladen. Deswegen habe ich auch diese Visitenkarten ausgelegt und auch einmal schon verteilt, auch im Gottesdienst, dass man mit so gut gestalteten Visitenkarten einfach einladen kann zum Gottesdienst. Nicht kein peinliches Traktat, das so ganz fromm ist, sondern niederschwelliges Angebot. Das kann man jemanden in die Hand drücken und sagen, also 10 Uhr Gottesdienst, wir sehen uns. Also das wäre doch toll, wenn das klappt. Aber wir können diese Angebote machen, aber annehmen müssen die Menschen das Evangelium selbst. Das können wir keinem abnehmen. Deswegen sind wir auch letztlich nicht verantwortlich, sondern jeder Mensch muss selber die Botschaft des Evangeliums annehmen. Darum geht es. Und auch diese Kreuze, wenn ich diese Kreuzigungsszene des Textes vor meinen Augen habe, in der Mitte das Kreuz mit Jesus und dann links und rechts die Verbrecher, und die beiden sind auch ganz unterschiedlich. Der eine lästert bis zum Schluss. Und dann haben wir aber noch den anderen. Da heißt es, aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht, Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Ja, dieser Mann, der hat ganz klar erkannt, ich habe mein Leben verfuscht. Ich bin ein Verbrecher geworden. Ich werde zu Recht bestraft. Aber dieser Jesus neben mir am Kreuz, der ist ohne Sünde. Er ist der König Israels. Er ist Gottes Sohn. Und er ist meine einzige Chance. Er kann mich vor der Hölle bewahren und in den Himmel bringen. Deshalb sagte er nur, denk an mich, Jesus. Oder nach Luther, gedenke meiner, Jesus, wenn dein Reich kommt. Und Jesus versicherte ihm, dass er nach dem Sterben direkt ins Paradies kommt. Das heißt, alle Sünden sind vergeben und er darf in die Gemeinschaft Gottes kommen. Denk an mich, Jesus. Also wir sehen, diese beiden Verbrecher sind da total unterschiedlich. Und für uns sind sie auch gleichzeitig ein Beispiel, um zu überlegen, auf welcher Seite stehe ich denn nun? Ja, auf welcher Seite stehe ich? Bei dem einen Verbrecher oder bei dem anderen? Wie lebe ich? Ich denke, man muss sich im Leben einmal grundsätzlich klar werden, auf welcher Seite man steht oder stehen möchte. Und dann natürlich jeden Tag, auch immer wieder. Luther sagte einmal, Gott möchte, dass unser ganzes Leben eine Buße sei. Ja, einmal grundsätzlich, das nennt die Bibel Bekehrung oder Umkehr, aber dann auch immer wieder, jeden Tag prüfen, welchem Herrn diene ich denn heute? Ne? Meinen eigenen Wünschen, oder wem diene ich? Ist Jesus die Person, die sozusagen das Sagen hat in meinem Leben? Ist er wirklich der Herr? Ne? Also da müssen wir uns auch täglich immer wieder neu orientieren und ausrichten. Ja, denk an mich, Jesus, mehr ist das nicht. Also er spricht im Prinzip so ein kurzes Gebet sozusagen, gedenke an mich, Jesus. Vielleicht kann man das für sich selber auch mal beten, ist gar nicht schlecht. Wenn es uns schlecht geht, denk an mich, Jesus. Ja, das ist doch gut. Auf dem Weg zur Arbeit, bei der Klassenarbeit, im Krankenhaus, auf dem Sterbebett. Und wenn so ein Schwerverbrecher gerettet werden kann, dann können wir alle auch gerettet werden. Jeder kann ins Paradies kommen. Jeder kann in den Himmel kommen. Nicht durch perfektes Einhalten der 10 Gebote und aller gemeindlichen oder kirchlichen Traditionen, obwohl sie auch wichtig sind. Nicht durch zahlreiche gute Taten, obwohl sie auch wichtig sind, aber vor allem durch ein aufrichtiges Denk an mich, Jesus. Oder wie in einem Gleichnis dann ein Pharisäer betet und ein Sünder betet und der Sünder sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, und der ging gerechtfertigt, also mit Sündenvergebung auch nach Hause. Gott sei mir Sünder gnädig, kurzes Gebet. Christus, komm du in mein Leben. Und dann kehrt der Gekreuzigte auch in unser Leben ein. Ja, das so einige Impulse für Karfreitag. Gründonnerstag und Karfreitag sind dem Namen nach mit Greinen, mit Weinen oder mit Kummer verbunden. Aber der Tod am Kreuz, der Tod Jesu am Kreuz, ist auch etwas Positives. Die Sünde ist durchkreuzt, ungültig gemacht. Nicht? Das Böse ist durchkreuzt. Der Tod ist durchkreuzt. Er hat nicht mehr die letzte Macht. Und das ist doch befreiend und wir können aufatmen. Deswegen, natürlich ist so ein Karfreitagsgottesdienst immer ein etwas ernsterer Gottesdienst. Aber ich denke, ganz so wie auf einer Beerdigung muss es nicht sein. Denn es ist doch auch etwas Befreiendes bei Karfreitag, nicht? Dass eben wir Erlösung haben durch das Kreuz, durch unseren Herrn. Aber trotzdem ist es auch gut, wenn wir an einem Tag mal auch intensiver über die Leiden Jesu nachdenken, nicht? Was er wirklich erlitten hat und für die Menschheit erduldet hat und auch für uns persönlich. Gründonnerstag, das ist der Tag, wo das Abendmahl eingesetzt wurde. Wir feiern es ja einmal im Monat in der Regel und am Karfreitag auf jeden Fall. Und so wollen wir auch heute das Abendmahl miteinander feiern. Und da kommt uns das Geschehen von Karfreitag auch noch einmal ganz nahe. So lasst uns beten. Denk an uns, Jesus. Denk an mich, Jesus. Denke an diese Welt, Jesus. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Amen.